Du hattest heute einen schlechten Tag?
Du hast erfahren, dass deine Mutter Kinder hat.
Du hast heute herausgefunden, dass deine Nachbarin neben dir wohnt.
Dass Texte Spuren von Buchstaben enthalten können?
Dann brauchst du Schnickschnack.
Schnickschnack.
Du willst es doch auch.
Einen wunderschönen guten Abend, liebe Schnickschnackerinnen und Schnickschnacker. Heute am 1. Mai. Mit dabei ist Andreas Weber.
Genau. 1. Mai und Christian der Hill Hilger natürlich. Genau, also herein zum 1. Mai könnte man sagen.
Ja, es sind bestimmt halt viele Zuhörer an den Radio-Endgeräten.
Empfangsgeräten. Ja, für alle die daheimgebliebenen sozusagen. Bei diesem Wetter, wo man sich durchaus sagen kann, ja, Radio vielleicht gar nicht so verkehrt.
Wir haben heute einen Studiogast. Und zwar machen wir da ein kleines Gewinnspiel draus. Wir stellen ihn jetzt mal vor, wenn nicht mit Namen. Und ihr könnt dann bei uns anrufen und könnt aufklären, wer denn unser Studiogast ist. Und zwar ist der 1944 in Nürnberg geboren. Aufgewachsen ist er in Fott bei Nürnberg, ist ursprünglich Lehrer, freischaffender Schriftsteller und hat
ein legendäres,
muss man sagen, Theaterstück geschrieben, nicht nur eins, aber das war das erste und das heißt Schweigbub. Er ist außerdem Mundartdichter und hat verschiedene Preise und sogar das Bundesverdienstkreuz bekommen.
Ja. Und Musiker ist er nicht auch zuletzt, nicht wahr?
Ja, wollen wir nicht vergessen.
Singt denn auch dem ab und zu mal,
den Blues. Unser heutiger Studiogast ist Fitzgerald Kuss. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, schöner guten Abend.
Schön, dass Sie da sind. Das war ja ganz kurios eigentlich. Wir haben uns in der U-Bahn getroffen.
Ja, ich bin ja richtig gehend überfeindet. Ich habe schon gedacht, jetzt kommt Anna und will mein Portemonnaie klauen.
So kennt man mich. Ja,
ja, wir standen da, haben auf die U-Bahn gewartet. Der Chris so, kennst du den? Ich so, ist doch der Kuss. So, was ist das, der Kuss? Ach, kann sein, ne? Sieht fast so aus.
Ich habe immer gedacht, das heißt Kusch.
Ja, ja, das heißt, sagt mal zu einem Hund oder was. Also.
Ja, und dann flott wie der Chris ist und er ist ja nicht auf den Mund gefallen, der Chris, das kann man ja nicht behaupten. Sofort hingerannt und ausgemacht. Und dann, jetzt sitzen wir hier am 1. Mai vereint und werden ein bisschen über die fränkische Sprache auch sinnieren.
Haben vorher einen schönen Spargel gegessen, ne?
Ja, was macht man sonst am 1. Mai?
Ja, als was würden Sie sich denn selber bezeichnen? Also Dichter, Musiker, freischaffende Schriftsteller oder Künstler?
Ach, das ist jetzt also schwer, ne? Aber ja. Musiker bin ich bestimmt nicht, also wenn dann eher Sprecher in dem Zusammenhang, weil ich singe ja da nicht. Und ja, ich würde mich ganz einfach als Schriftsteller bezeichnen. Oder wenn man es nur ein bisschen eleganter will, als Dramatiker und Lyriker. Mhm. Das steht dann manchmal in meinem Lebenslauf drin.
Das klingt auch dann gleich nach was, ne? So Lyriker und Dramaturg. Nee, wie Dramatiker. Dramatiker. Ja, Dramatiker. Ja, ja. Nicht Dramaturg ist das ganz anders.
Ja, Mundartdichter hat immer weniger so einen Anstrich, als ob man Amateur ist, aber das bin ich eigentlich schon lange nicht mehr.
Okay, und das ärgert Sie dann, oder?
Ja, da wird man oft verwechselt mit die. Es gibt ja so Heimatreimer, ne? Nürnberg ist eine schöne Stadt, wo er schöne Madler hat und es geht so ewig zu, wie er Bittenrede, solche Gedichte, ne? Solche schreibe ich nicht.
Also, und ich will jetzt da keiner angesprochen. Das ist doch mein Gedicht.
Sehen Sie sich selbst als Franke? Fühlen Sie sich als Franke?
Ja, da komme ich halt nicht drum rum. Ne? aber ich bin eigentlich ein Mischling. Weil mein Vater war Berliner, meine Mutter Fränkin. Okay. Und vielleicht ist es immer wichtig, aus so einer Mischung, da entsteht manchmal was. Ne? Wenn ich halt so bloß reiner Franke wäre, ne? Das wäre vielleicht, da wäre ich vielleicht gar nicht dazu kommen zu schreiben. Denn ich bin ja, sagen wir mal, dreisprachig aufgewachsen.
Berlinerisch?
Ja, Berlinerisch von meinem Vater, der hat bis zum Tod total berlinert. Und ich als Kind konnte ich das natürlich dann auch nachmachen. Und dann das Fränkisch von meiner Mutter und natürlich noch Hochdeutsch im Radio oder sonst was oder in der Kirche. Ja. Und
in der Kirche haben Sie da dann vorgebetet? Oder?
Ich bin ja zu einer Zeit aufgewachsen, wo noch nichts los war. Kein Fernsehen, außer Rundfunk war ja da nichts. Und hat man am Sonntag gemacht? Man ist früh als Fünfjähriger oder was in den Kindergottesdienst gegangen. Und dann nach dem Mittagessen hat man geschaut, dass man von der Großmutter der 50er abluchst und dann ist man ins Dorf gegangen und hat dann eher einen Western angeschaut. Also so ungefähr war das ja auf dem Dorf. Ne? Und insofern, ja, okay.
Waren Sie Ministrant dann? Ne?
Nein, ich bin ja evangelisch. Ach so, okay. Da ministriert man nicht. Ich bin ja auch konfirmiert worden. Ne? Ja. Sollte man nicht vergessen.
Da kommen wir nachher nur drauf.
Genau. Ja. Was mich halt interessiert hätte, wenn man sagt ja den Franken so nach, sie wären etwas, sag ich mal, schwer rauszubringen aus Franken und auch ein bisschen, ich nenne es jetzt mal introvertiert. Und dann habe ich aber gesehen, dass sie tatsächlich durchaus in die Welt hinausgegangen sind. Also zum einen ist mir aufgefallen, sie haben ja eine Zeit lang auch wieder im Vereinigten Königreich waren sie, oder?
Ja, natürlich. Ja. Ja. Ja, das ist halt so. Ich habe es mal auf den Begriff gebracht. Ich bin in einem Ortsteil von Fort aufgewachsen, das war die Biech. Und das war immer so ein wenig verrufen, fast schon wie die Bronx. Und da haben die in den Nachbardörfern haben die gesagt, Fort und Biech ist Arschdich, Biech und Fort, jede Kerberer Mod, Biech und Fort. Fort und Biech, jedes Wort der Liech, ne, so ungefähr. Ne?
Er kommt aus der Bronx und hat Angst, dass ich einen Geldbeutel laufe.
Ja, das kann passieren. Ne? Ja, wie gesagt, das war der eine Teil. Und mein Vater, der hatte ja Opernsänger-Ausbildung in Berlin. Und mein Großvater war Ungar, der nach Berlin ausgewandert ist, ein Pianist. Also das war eine ganz andere Welt. Mein Vater hat mir die Welt des Theaters eröffnet. Ne? Und diese ganzen Geschichten. Wir waren im Sommer immer ein paar Wochen in Berlin und bei meinen Großtanten. Und da habe ich was ganz anderes kennengelernt. Mhm. Und ich habe das schon als Kind immer bewundert, die großen Städte und die große Welt. Ich wollte nicht bloß in Frankfurt.
In Fort.
Oder in Fort. Das war ja der Schlachtruf Fort von Fort. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann kam nur hinzu, ich war natürlich dann ganz verrückt auf Englisch, weil ich habe Latein und Griechisch gehabt am Gymnasium und später erst Englisch. Und ja, durch die ganze popkulturelle Sozialisation, wie man halt so sagt. Also es fing mit Elvis irgendwann an, aber noch vorher mit Glenn Miller, wie ich ganz klein war. Und also die ganzen und das war ja alles Englisch das hat man halt ja auch bewundert. Und wenn man so in der Nachkriegszeit aufgewachsen ist, da war Deutschland eigentlich, da hat man ein Problem gehabt mit dem Land. Ne? Das ist ganz klar.
Ja.
Und deswegen bin ich dann für ein Jahr als Assistant Teacher nach England gegangen, nach Nuneaton, Warwickshire. Später hat sich dann herausgestellt, dass mein späterer Freund, inzwischen verstorbener Kevin Coyne, mit dem ich lange befreundet war, auch aus diesen Midlands war, nämlich aus Derby. Und da haben wir uns halt natürlich dann auch gut verstanden. Und dort habe ich natürlich auch wegen so die englischen Dialekte ein wenig studiert. Die haben es mir dann immer im Pub beibracht. So. Are you keeping all right, mate?
Ich verstehe ja. Nicht. Was ist Ihr lieblingsenglischer Dialekt dann?
Ja, also eigentlich. Ich verstehe nicht alles, aber Cockney, Londoner Cockney ist natürlich ein wunderbarer Dialekt. Aber das hat mich dann auch wieder so erinnert an den Berliner Großstadtjargon. Der ist ja auch wunderbar. Ne? Der wird ja jetzt Gott sei Dank durch die Wiedervereinigung Berlins, wird ja natürlich jetzt wieder gesprochen, dieser wunderbare Berliner. Und in London ist so ähnlich. Ne? Vielleicht ein Beispiel, ich meine, in Berlin sagt man zum Schirm zum Beispiel, heute braucht man ja einen Schirm, ne? Das, hast du da eine Mousse-Spritze dabei? und im Cockney sagt man nicht Umbrella, sondern Have you got your brolly on you? Also das ist ein wunderbarer Dialekt und ich habe da immer gespürt, also für Sprache ist ja das, was mich am meisten sozusagen anturnt.
Und das heißt, also sind Sie dann, haben Sie dann dort erst die Welt der Dialekte für sich entdeckt oder war das schon immer so in Ihrem Leben, dass Sie sich schon von Kind auf interessiert haben für Dialekte? Oder ist es dann erst da aufgekommen, wo Sie von zu Hause weg waren vielleicht?
Das ist genau der richtige Gesichtspunkt, da haben Sie vollkommen recht. Es war nämlich so, ich in diesem ganzen Jahr war ich ja gezwungen, dann entweder Hochdeutsch zu sprechen, um das der High School for Girls beizubringen oder der Berufsschule Technical College. Und ich habe meinen eigenen Dialekt nicht sprechen können. Ne? Da hat mir was gefehlt. Und dann habe ich so ganz spontan, ich habe bei so einer Wirtin gewohnt, ne, da hat man so Unterkunft gehabt in den Kaff. Und die hat eine Katze gehabt und mit der Katze, ne, habe ich immer Fränkisch gesprochen. Ich habe gesagt, hau bloß ab, du alte Katzebrütchen. Und da habe ich das richtig so rauslassen können. Die Katze hat sich wahrscheinlich gewundert.
Hat nichts verstanden.
Und da habe ich dann so richtig gemerkt, dass mir was fehlt, wenn ich eine Zeit lang diesen Dialekt entsprechen kann.
Und wann entstand dann Ihr erstes fränkisches Gedicht?
Ja, das war dann noch in meiner Studentenbude in Erlangen in der Markwatzenstraße 12. Genau.
Markwatzenstraße.
Und da habe ich... da hat mir eine Freundin, in die ich damals, glaube ich, heftig verliebt war, in der Zeit hat man ja halt immer ein wenig so rumgesponnen. Und die hat mich total versetzt. Und dann habe ich gesagt, das ist Schluss mit der. Und dann habe ich so alte Schreibmaschine, so Adler-Tipper, was man damals so gehabt hat. Ne? Und dann bleibt bei Bier eingespannt. Und dann habe ich einfach was reinkämmert. Und das war mein erstes Mundartdicht.
So ist das entstanden, ne?
So ein Rutsbritschen, so nenne ich das. Also ähnlich wie bei der Katze, ne? Wie bei der Katze.
Ja, ja.
Die hieß übrigens Tilly, schöner Name. Ja.
So Tilly haben wir bei uns im Dorf auch eine Tilly gehabt. Ja, ja. Also das ist ja
Katzenname, ne? Ja. Und dann habe ich die halt total beschimpft, ne? Und das war irgendwie so eine Befreiung. Ne? Und da habe ich gemerkt, Mensch, da magst du jetzt weiter mit dem.
Das ist Wahnsinn, wie so Karrieren entstehen, ja, oder? Ne? Das ist unglaublich.
Und genau, also weil man sagt ja immer so, es gibt bestimmt viele Menschen, die in dem Alter Gedichte mal aufschreiben. Die klingen dann irgendwie so nasser Regen auf dem Betonboden. Und man kramt die dann nach Jahren aus und denkt sich eher, oh Gott, was habe ich denn damals geschrieben? Aber für Sie war das dann der Start quasi einer Leidenschaft oder so, könnte man dann sagen.
Ich habe ja vorher schon hochdeutsche Gedichte geschrieben. Mhm, ne?
Okay.
Also so fing ich ja an der Uni und mein erster Auftritt, das war ja noch hochdeutsch. Ich habe ja da eine Zeit lang noch parallel Dialekt und Hochdeutsch geschrieben, bis Mitte der 70er Jahre. Aber ich habe aber auch nie so ein Zeug wie nasser Regen aus dem Wald geschrieben, weil es war immer sehr ironisch. Mhm.
So der Romantiker sind Sie so eher nicht, oder?
Ja, poetischer auch. Also das ist wieder was anderes dann. Ne? Also Poesie mag ich nach wie vor. Und das hat sich dann erst so entwickelt. Aber am Anfang muss man ja den Dialekt da sozusagen aufarbeiten. Ne?
Was mich nur interessiert, haben Sie ihr den Brief da, also Ihr erstes Gedicht dann geschickt?
Das... Nein, da war dann Schluss, Funkstille. Da habe ich als Franke reagiert, da war als Schluss.
Sie haben ein Buch dabei, sehe ich gerade.
Ich sehe jetzt gerade, vielleicht einmal, kann ich ja mal demonstrieren, wie eines meiner ersten Gedichte war. Man musste ja den Dialekt so richtig aufarbeiten, ne? Das war ganz am Anfang. Und es ist ja nicht alles so schön, was da oft in unserem im Dialekt, das ist ja nicht bloß gemütlich, der kann ja ganz schön, ich will nicht sagen faschistisch manchmal sein, aber grenzwertig, zum Beispiel sowas, also Erziehung 1, ich such das im Golden, halt bloß dein Maul, sonst schluck ich dich noch. Und da merkt man halt natürlich, da ist natürlich 68 Schuld dran, dass man so den Dialekt in einer neuen Funktion, in einer neuen Rolle verwendet. Also nicht bloß so die Heimatidylle.
Mhm. Also, und was bei Ihnen, bei Ihrem Werk, denke ich, auffällt, ist oft diese besonders kurze Form, die Sie wählen. Also ich habe auch gehört, Sie schreiben viel in der Haiku-Form. Was macht die Faszination für Sie aus, kurze Gedichte zu schreiben?
Erklär das bitte erst einmal.
Haiku ist ein, soweit ich bitte korrigieren, wenn ich falsch liege. Haiku ist eine Gedichtform, die aus Japan stammt und die das Besondere ist, dass es eine ganz bestimmte Form von Ablauf und Zeilenlänge, also wie viele Zeilen es gibt und wie viele Silben eingesetzt werden. Ich glaube, es gibt in der ersten Zeile 5 zum Beispiel Silben, in der zweiten 7 und dann wieder 5 oder irgendwie so, wenn ich richtig das in Erinnerung habe.
Aber ich verwende nicht diese exakte japanische Silbenzählung, weil es ist ja ganz andere Sprache. Ich habe mir das von Sinologen, einem japanisch Professor mal erklären lassen, dass da jede Silbe mehrere Bedeutungen haben kann. Mhm. Das geht bei uns nicht. Wenn man zum Beispiel das Wort Regen, das hat schon bei den Deutschen 2 Silben, im Japanischen hat es vielleicht eine und hat noch mehrere andere Bedeutungen. Oder? Also insofern verwende ich nicht diese Silbenzählung, die exakte. Aber ich kann ja mal ein Beispiel bringen. Ich kann ja nicht Japanisch, aber es gibt eins, das ist wunderbar, um das zu zeigen, was ein Haiku ist. Ja, Schnecke, besteige den Fuji, aber langsam, langsam. Ich habe natürlich eine fränkische Coverversion dazu geschrieben. Und die heißt, hopp, Schneckerle, nauf aufs Walberle, schick die, schick die. Weil ich finde ja immer, das Walberle ist unser Fujiyama.
Auf jeden Fall.
Armer in seinem Leben um einen Nauf.
Da ist, glaube ich, jetzt am Motzfest gerade.
Am Sonntag.
Ja, ich mag schon. Ich habe irgendwo was gelesen.
Und am Sonntag, nicht zu vergessen, ist das Kirschblütenfest in Oberrüsselbach. Da bin ich ja dabei.
Das japanische
japanisch-fränkische Kirschblütenfest in Oberrüsselbach. Da bin ich mit der Klaus Brandl-Band dabei.
Aha. Genau, also da gibt es dann auch wahrscheinlich dann Bratwurst-Sushi oder sowas. Ich habe das mal gesehen, das gibt es tatsächlich, Bratwurst-Sushi.
Ja, genau. Ja. Da gibt es aber richtig Sushi und richtige saure Zipfel.
Ach, Wahnsinn. Ja. Aber was mich jetzt speziell interessieren würde, weil bietet sich diese Form an fürs Fränkische? Ist das, weil es sind ja mehr so Sinnsprüche dann fast schon, könnte man sagen, oder? Bietet sich das an, das im Dialekt zu machen? Oder wie sind Sie da drauf gekommen? Und das ist vielleicht ein Gegensatz?
Ja, die kurze Form ist was Typisches. Es gibt ja den Socherer. Ne? Das ist ja eigentlich eine mündlich tradierte oder weitergegebene Form von Literatur. Das ist sowas, weiß ich, im Wirtshaus oder was entstanden, dass einer irgendwie so einen Spruch drauf hat. So sagt man ja Sprüchbeitel. Ne? Und der Sprüchbeitel, der beim Kartenspielen oder so, beim Schafkopfen, da hat ja immer so einen Spruch drauf. Und den sagt er und den übernehmen natürlich andere und irgendwann wandert der rum. Ne? Das ist so fängt er überhaupt Literatur an. Mit solchen. Und das nennt man den Socherer. Und der Socherer ist eigentlich dem Haiku sehr verwandt.
So international kann Franken sein. Jetzt hatten wir vorhin schon das Gespräch über die japanischen Haikus. Jetzt kommt hier der Jazzpianist um die Ecke. Und als nächstes dann auch scheint ja Blues irgendetwas Gewisses, einen Bestandteil in ihrem Leben zu haben irgendwie. Sie haben ja dieses Blues-Projekt, Blues und Kuss heißt es, nicht wahr?
Genau.
Habe ich lustigerweise, ich habe sie da schon mal gesehen, da war ich glaube ich 13 oder 12 oder so. Auf irgendeiner Kirchweih haben sie da gespielt und es war schon sehr interessant. Mein Vater ist ein sehr Blues-Fanatiker, könnte man fast schon sagen, mich da immer damals mitgeschleppt. Und wie kam es zu dieser Verbindung Fränkisch und Blues?
Ja, das ist auch wieder eine ziemlich lange Geschichte. Ich bin 1972 mit dem legendären fränkischen Blueser Martin Philippi im Zündholz, das war die erste Kleinkunstkneipe in Nürnberg, aufgetreten. Und mir hat das immer Spaß gemacht. Das ist natürlich auch eine Erfahrung, die ich in England gemacht habe. Da habe ich immer den wunderbaren Disc-Jockey John Peel auf BBC gehört. Und der John Peel hat natürlich die ganzen Blueser rauf und runter auch gespielt. Und das hat mir immer großartig gefallen. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass es komischerweise in Nürnberg, für mich ist Nürnberg Home of Blues. Ich bin ja mal der Frage nachgegangen, wo das Ganze herkommt. Das geht zurück bis zur Dürerzeit. Und zwar, der Dürer hat einen Kupferstich gemacht, einen ganz weltberühmten Kupferstich, die Melancholie. Und Melancholie heißt schwarze Galle. wörtlich das Melancholie ist Blues. Also das kommt eigentlich schon. Das gehört irgendwie, die Melancholie gehört eigentlich zum Franken auch mit dazu. Mhm. Der ist nicht nur fröhlich.
Das stimmt. Also das spiegelt sich ja dann auch in ihren Texten immer wieder. Nicht wahr? Ich will es nicht sagen, es ist ja nicht nur eine schöne Welt, die da auftritt. Es ist ja eine durchaus auch melancholische Sicht auf die Dinge. Also Sie sagen sozusagen, man könnte die Wurzeln des Blues in Nürnberg, würden Sie bis zu der Dürerzeit zurückverfolgen. Ist schon immer irgendwie ein Thema. Interessant.
Ja, und es gibt ja noch einen ganz großartigen fränkischen Dichter, das war der Jean-Paul aus Wunsiedel. Der hat einmal diesen wunderbaren Satz: Humor ist überwundenes Leiden. Also, und im Blues steckt natürlich auch Humor.
Ja, ja. Chris, hast du, ich muss gerade eine kurze Denkpause einlegen, um das erstmal sacken zu lassen.
Dass der Dürer
der erste Blueser in Nürnberg überhaupt war.
Ja, vielleicht zur Person hätte ich vielleicht noch ein paar Fragen. Und zwar, sind Sie eine politische Person, oder?
Ja, also, was bleibt einem anders übrig, wenn man 1944 geboren ist? Ne? Das ist doch ganz klar. Man hat ja dann teilweise ja noch auf dem Gymnasium waren ja durchaus noch Lehrer, die mit einem Fuß da in der braunen Suppe gestanden sind. Ne? Also, das war natürlich das Hauptargument. Und dann, das ging dann auf der Schule schon los. Ich meine, wenn man da so Die Spiegelkrise war, wann war es wieder, so 62 rum, wie dann der Augstein verhaftet wurde und diese Strauß-Geschichte mit Spiegel, das hat natürlich eben immens politisiert. Dann war ja auch in meiner Jugend da diese Bedrohung durch die Atombombe, das darf man auch nicht vergessen. Und ich bin dann beim ersten Ostermärsche natürlich vor Laff nach Nürnberg mitgelaufen. Ne? Und in die Humboldtsee, ganz in der Nähe, war dann die Abschlusskundgebung. Und da war man ja plötzlich ein nützlicher Idiot Ulbrichts. Ne? Wenn man, heute hat jeder diese Rune, dieses Zeichen vom Ostermarsch. Das hat jeder Popsänger, hat es als Kette um den Hals hängen oder auf seiner Gitarre drauf. Ne? Und wenn wir das Abzeichen in der Schule dabei gehabt haben, am Revier von unserer Jacken, dann hat Samuel Leinstein Gymnasium direkte Ratsverweise gehandelt. Mhm. So war das damals. Ne? Und das hat politisiert. Ne? Also, und in meiner Parallelklasse, das war auch ganz interessant, war der kleine Bruder vom Hans Magnus Enzensberger, der Ulrich Enzensberger. Und da waren immer so Tage, wo man irgendwie, das hieß komischerweise immer Konzentrationstag, da ging es natürlich auch ein bisschen um die Aufarbeitung von der Nazi-Vergangenheit. Und da hat er, und dann war da mal irgendein so ein Anlass, dass der damalige Bundespräsident Heuss gefeiert wurde. Und da ist der aufgestanden und hat gesagt, er hat 1933 für die Reichsermächtigungsgesetze gestimmt. So, das war so die erste Aktion. Ne? Und, und der Uli Enzensberger, der war dann später mit Fritz Teufel, Rainer Langhans in der Kommune 1 in Berlin. Ne? Ich meine, da war schon irgendwie, hat sich schon angebahnt, dass dann die Explosion 67 kommt. Man sagt ja immer 68er, aber in Wirklichkeit ist ja 67 losgegangen am 2. Juni durch die Erschießung des Studenten Benoni. Das war eigentlich der Hauptauslöser. Und ich war im SDS, im Sozialistischen Deutschen Studentenbund, bis zu seiner Auflösung.
Also apropos Auslöser, ja, um wieder zurückzukommen zu Ihrer Arbeit. Was? Schweigbub, ja, ist ja ein Theaterstück von Ihnen, das erfolgreichste von Ihnen. Und da geht es um eine Konfirmation, auf der alles drunter und drüber geht. Also das heißt, wie ein richtiges Familienfest halt, betrunkene Streitigkeiten und was halt alles dazu gehört. Was war denn der Auslöser, dass Sie das geschrieben haben? War das die eigene Konfirmation? Nee.
Ja, der Auslöser war komischerweise, wie es oft so geht, eigentlich ein Satz. Das war der erste Satz. Du, wo haben wir letztens so ein Leberknödel so gegessen?
Und das haben Sie irgendwo gehört in einem Wirtshaus?
Oder? Keine Ahnung, wo ich den Satz gehört habe oder ob ich ihn selber mir überlegt habe. Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß bloß, ich habe den Satz und habe ich damals war ich jetzt auch immer noch auf die Ferne, weil der jetzt in Wien wohnt, mit dem Ludwig Fels, dem Nürnberger Autor, befreundet. Und dann habe ich gesagt, du Ludwig, ich glaube, ich muss einmal ein Stück schreiben, wo du der erste Satz hast. Du warst mir letztendlich so ein Leberknüttel. Und dann war ja klar, ich meine, durchs Studium war ich natürlich immer Brecht-Fan und so. Und ich kenne natürlich von Brecht die Kleinbürgerhochzeit und sowas. Und dann war mir natürlich klar, Hochzeit kann es nicht werden, ne? Das hat der Brecht schon gemacht.
Ja, da muss man einmal aufpassen. Ja.
Und deswegen habe ich mir dann bin ich dann draufgekommen auf die Konfirmation. Und das war im Grunde ist das ja auch, das ist im Leben eines 14-Jährigen ist das ja irgendwie so wie der Initiationsritus von irgendwelchen Eingeborenen. Ne? Also man wird in die Welt der Erwachsenen entlassen. Ja. Man ist dann plötzlich das Mitglied in der Gemeinde und man ist dann auch bitte in die, früher war es ja so, danach ist man in den Lehrgang, ne? Da hat man die Volksschule beendet gehabt nach der Konfirmation, ne? Und dann ist man in den Lehrgang. Und also ist es so, dass man wird so quasi ins Leben hineingeschubst. Im Grunde ist ja Schweigbube eigentlich ein Jugendstück, weil ich wollte nämlich damit zeigen, dass die Welt der Erwachsenen, dem man sich anpasst, ja eigentlich gar nicht so die beste aller möglichen Welten ist. Ne? Mhm. Weil das zeigt sich ja da im Verlauf des Stückes. Ne? Und ich habe ja damals auch noch keine Ahnung vom Theater gehabt. Ich habe bloß gewusst, dass in der Mitte irgendwie so ein Konflikt sein muss. Also von der Germanistik her freilich. Ne?
Ja.
Und dann habe ich habe ja Germanistik studiert und da hat man natürlich schon Aufbau von Dramen, sowas alles mitbekommen. Da habe ich ja natürlich gewusst, in der Mitte, also im dritten Akt, muss da so ein Konflikt sein. Ne? Und der ist ja auch bei Schweigbub, wenn Vater und Mutter die sich fetzen und der Streit ist und sie geht raus und sagt, mit dir bin ich halt fertig. Und dann nach der Pause kommt ja die Ruhe nach dem Sturm, ne? Und das ist, und dann war natürlich bei mir auch klar, dass in diesem Stück nicht nur die Menschen, die da vorkommen, die Personen, die Helden sind, sondern sozusagen, dass auch das Essen mitspielt. Es fängt ja an, der erste Akt ist ja Mittagessen, zweiter Akt ist Kaffee trinken, dritter Akt ist Abendessen, vierter Akt ist, ja, da gibt's dann noch was, damals so üblich war, wenn spät nachts noch Wein und Stück Torten. Und im fünften Akt sind es dann alle blau. Ne? Ja. Und brechen dann auf, machen sie auf dem Heimweg.
Also, und der Pfarrer kommt nicht, oder wie war das?
Ja, das ist natürlich wieder eine andere Sache. Ich war immer ein großer Fan von Samuel Beckett und auf seinem wunderbaren Stück, das Ding, Klassiker der Moderne überhaupt, Warten auf Godot. Und deswegen habe ich halt das Warten auf den Pfarrer da immer reingezogen.
Also eine kleine Kreuzreferenz.
Referenz und Hommage an den guten alten Sam Beckett. Aber es war aber gleichzeitig immer eine Möglichkeit, um die Spannung in dem Stück, wo ja hauptsächlich nur geredet wird am Tisch, hochzureißen. Es kommt ja immer so ein Spannungsmoment. Na, kommt der jetzt?
Das, nur mal zu den Dialogen jetzt. Ne? Wenn Sie jetzt ein Theaterstück schreiben, an was arbeiten Sie dann am meisten? Also haben Sie dann eher Schwierigkeiten, Dialoge zu finden, oder ist dann eher die Handlung das Schwere für Sie? Oder haben Sie überhaupt keine Schwierigkeiten?
Für mich ist immer die Handlung das Schwierige, ja. Okay. Die Dialoge, das ist kein Problem. Und bei Schweigen, ich muss ja auch sagen, ich habe ja keinen Führerschein, war immer Zeit meines Lebens Fahrschüler, Pendler und auf öffentlichen Nahverkehr angewiesen. Und ich habe ja meistens auch was zum Schreiben dabei gehabt. Und ich habe mir oft ganze Dialogfetzen irgendwo im Vorortzug nach Fattenhaus oder was notiert oder irgendwo in der Straßenbahn oder sonst wo. Und und vieles natürlich auch erfunden und es ist ja eine Mischung aus allem. Und bei der Handlung, drum ist ja eigentlich im Schweigbub eigentlich nur ein Mindestmaß an Handlung drin. Ne? Weil das ist das, wo ich mich immer relativ schwer tue, richtige Handlung zu. Aber das gibt's inzwischen, hat sich das natürlich schon gegeben bei Lametta zum Beispiel.
Genau, da wollte ich drauf zurückkommen.
Da ist ja richtig Handlung drin.
Ist ja, das gibt es seit 2010, ist also das neueste Stück von Ihnen, ne, oder?
Das neueste, also ist neueste, Idee, ne? Neueste ist jetzt unlängst am Torturm Theater Sommerhausen aufgeführt worden, sag nix. Also sind lautes, ist ja so ein Partnerdialog, also zwischen einem Ehepaar.
Okay. Aber Lametta wird jetzt momentan gespielt in Nürnberg.
Ja, das kommt da wieder im Herbst. Ja.
Im Herbst.
Mhm. Und zwar war das jetzt immer in den Kammerspielen und jetzt kommt es ins große Haus, haben sie mir gesagt. Also,
okay. Ne? Ja, weil das habe ich noch nicht gesehen, das wollen wir mal anschauen. Schweigbub habe ich schon, glaube ich, viermal gesehen. Ja.
Ich habe es zu meiner Konfirmation. Bitte? Ich habe es zu meiner Konfirmation gesehen damals.
Schweigbub?
Ja, als abschreckendes Beispiel, oder?
Ich habe noch ein paar, wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Ja. Es gibt noch ein paar Sachen, die wir noch abhaken. Also eine Frage, die mir unter den Nägeln brennt. Fränkisch ist ja, klar, ist Mundart, ist ein Dialekt. Gibt es dann eine Art Rechtschreibung oder schreiben Sie einfach, wie Sie sprechen?
Es gibt keine, also keine feste.
Oder haben Sie für sich selber eine vielleicht etabliert?
Die habe ich für mich entwickelt.
Okay.
Und ich habe eigentlich zwei Schreibweisen. Das eine ist für Gedichte, da kommt es auf die Nuancen, auf jeden Laut an. Man nennt es in der Linguistik Phoneme. Also da ist es ganz, ganz klar. Und ich versuche das möglichst präzise zu schreiben, weil Gedichte, das ist wichtig, da ist jeder Laut wichtig. Mhm. Bei den Theaterstücken habe ich so eine Kompromissschreibweise, dass auch jemand durchaus dann mein Fränkisch lesen kann, der kein Dialektsprecher ist. Ne?
Das heißt also, wenn jetzt, es gibt ja noch andere Autoren, die in Mundart schreiben, da gibt es keine irgendwie Abstimmung untereinander, dass man sagt, jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt schreibe Wey, das fränkische Wort Wey. Ja. Wie würden Sie das jetzt schreiben?
Ja, W-E-I. Wey.
Wey.
Mhm. Okay.
Früher hat man das ja falsch geschrieben auf den Nürnberg. Da hat man immer W-Ö-I. Das heißt Wey.
Ja, es ist manchmal nämlich gar nicht so einfach, ja. Habe ich das Gefühl. Weil die Laute ja tatsächlich nicht den Buchstaben entsprechen. Ja.
Man muss es phonetisch schreiben, dann kann es keiner Mensch lesen. Ne?
Mhm. Also in so griechischen Buchstaben dann,
ja,
oder? Ja,
ja. Wie im Englischlexikon.
Ja, ja, ja.
Aber das kann kein Mensch lesen.
Ne? Was ist dann Ihr Lieblingswort? Jetzt so das fränkische Lieblingswort.
Ach, das wechselt ständig eigentlich. Ne?
Eins der Top 5.
Ja. Naja, die Top 5 machen wir jetzt. Wir machen jetzt die Top 5.
Montrezelle.
Okay, das ist ein Schnaps, oder?
Nein. Das ist im Englischen heißt es Treat. Also das ist was zum Naschen.
Ja.
Okay. Was den Mond tretzt. Ja, ja. Also was ist das? Goodie oder
Gutzeller.
Gutzeller, ja, kann man sagen. Ist okay. Fast ja Synonym. Gutzeller ist ein Synonym für
Montrezeller. Das war jetzt Platz 5 oder was? Und Platz 4?
Platz 4. Ja, was natürlich immer wieder ist, ist ein ganz einfaches, einsilbiges Wort. Fei.
Fei, okay.
Das muss ja.
Ist fast unerklärbar.
Heißt nichts. Ja. Da streiten sich alle Gelehrten, wo das herkommt. Ne? Hm.
Und wahrscheinlich erst der Türezeit noch.
Ja, freilich. Irgendein Fachmann könnte es vielleicht doch erklären. Mhm. Ja, was ist Platz? Was haben wir jetzt? Platz 4? Platz 3? Platz 3, was könnte das sein? Dullenrammer. Das ist ja auch ein schönes Wort. Ne? Kanalarbeiter. Ja. Ne? Die Dullen stirbt nicht aus. Ne?
Dullen ist er Ratte, oder?
Nein, Dullen.
Weil Dull kenne ich als Schimpfwort für eine Frau.
Doll.
Das ist
Doll. Das wäre jetzt Platz 2 gewesen wahrscheinlich.
Das ist Doll.
Bin nicht so
bewandert. Die Dullen ist, da gibt es ein Fett, gibt's auch so, du schaust aus wie ein Skiglitz Dullengitter. Das habe ich mal in Fett gehört. Also das ist das Kanalgitter. Und der Dullenrammer ist ein Kanal. Also der Job stirbt nicht aus, aber das Wort dafür ist leider ausgestorben. Ja, ja, Wort 2 ist natürlich, wenn wir schon bei solchen Wörtern sind, was das Schönste ist am Dialekt sind überhaupt die Schimpfwörter. Ich habe ja mal ein Schimpfsonett gemacht, wo lauter Schimpfwörter vorkommen. Und da ist natürlich sowas wie Hirnhainer wunderbar.
Hä? Hirnhainer?
Ja, Hirnhainer. So ein Hirnhainer. Ist das doch ein wunderbares Wort, ne? Und Platz Nummer 1 würde ich auch als Schimpfwort nehmen, Beppenkönig.
Beppenkönig.
Beppenkönig ist doch auch wunderbar. Heute sagt man, der hat schon wieder Herpes. Ne? Das ist aber, wir haben halt in der Schule gesagt, der hat schon wieder Beppen. Ne? Und ja, wer die meisten Beppen gehabt hat,
das hat keine abgekriegt, oder? Und hat keine abgekriegt wahrscheinlich.
Du musst dann fränkische Gedichte schreiben.
Beppen. Ist doch ein schönes Wort.
Das ist ein wunderschönes Wort.
Beppen. Beppen. Haben Sie hier Creme gegen Beppen da?
Ja, ja, ja.
Ja, was?
In die Apotheken reingehen, ne, für ja, alle.
Könnten
Sofirax gegen Beppen, ne?
Ja, Beppen.
Was für eine, es gibt ja das ist jetzt eine Fachfrage, die ich mich auch immer wieder stelle. Der Unterschied zwischen Nürnberger und Fürther Dialekt, könnten Sie den ausmachen?
Ja, das ist, das kann man an einem Wort deutlich zeigen. Das ist das, glaube ich, der Nürnberger sagt Madler. Mhm. Und die Förder sagen Madli, glaube ich. Madli.
Madli.
Ja, ja. Mhm. Ich weiß nicht, ich bin in meiner Tinder-Präzedenz sicher, aber da ist so ein Unterschied drin. Ne?
Okay, weil das ist immer so, ich weiß, es klingt anders, aber ich könnte es nicht, wenn mir das jemand präsentiert, könnte ich es nicht unterscheiden.
Andreas ist aus Fürth übrigens.
Ah ja.
Ah ja. Ja, aus Fett. Faux Fett.
Ich hab nichts gegen Fett.
Jetzt geht's wirklich langsam ans Eingemachte. Wir wollten noch mal kurz, man kann Sie tatsächlich morgen erleben, nicht wahr? Live.
Genau.
Weil morgen findet die Blaue Nacht statt, die inzwischen ja in Nürnberg eigentlich jeder kennen sollte. Und da sind Sie auch zugegen. Und wo kann man Sie denn da erleben?
Ja, eigentlich in zweifacher Form. Einmal, da bin ich nicht dabei. Das ist am Staatstheater. Da gibt's in den Kammerspielen, machen die beiden Schauspieler Philipp Weigand und Marco Steger Szenen von mir. Such nix. Mhm. Eine szenische Lesung, und das ist irrsinnig komisch. Ich habe das schon zweimal gesehen. Ja, und dann bin ich live oder lebend im Konzert. Bin ich mit der Gilde des guten Geschmacks im Cine Magnum.
Im Cine Magnum?
Ja. Das gehört eigentlich zum Cinecittà-Bereich. Ja. Da sind wir. Also ist, glaube ich, weiter vorne Richtung Katharinen.
Ja, das ist dieser eine große Saal.
Ja, da sind wir morgen ab 8 und treten zu jeder vollen Stunde bis 11 Uhr dann auf. Das ist ganz interessant. Der Sascha Banacic, der hat Gedichte von mir gehört und das hat ihm so gefallen, dass er das Ganze zu Popsongs verarbeitet hat. Und er arbeitet auch noch weiter dran. Und das Interessante ist, das ist jetzt eine Band, wo mindestens zwei Mitglieder dabei sind mit Migrationshintergrund. Der Sascha ist hier in Nürnberg geboren, aber die Eltern sind Serben. Mhm. Und dann spielt die heißt, glaube ich, Kisha, ja,
die
Ricketts.
Kisha ist da dabei.
Die singt auch mit.
Ich kenne den Philipp Weigand auch. Ja. Philipp Weigand ist der beste Freund von der Lisa Hübner. Der war schon mal da.
Ja. Und die Kisha, die kennen wir sehr
Kisha
gut.
Kisha kennen wir sowieso sehr gut.
Die ist auch dabei. Die ist, glaube ich, an Nürnberg geboren.
Ja.
Afrikanische Eltern.
Ja.
Ne? Also wir haben jetzt Fränkisch mit Migrationshintergrund.
Also wieder
ich habe ja einen Migrationshintergrund durch meinen Vater.
Ja. Ich würde vorschlagen, wir spielen jetzt noch was von der Gilde des guten Geschmacks, weil wir haben eine CD da. Wenn du mir die reichen würdest, Chris, kann ich sie einlegen, dann können wir was hören.
Ich würde vorschlagen für die Reggae-Nummer Lehm und Lehm Lohn, die knallt schön rein.
Gut.
Der knallt.
Das ist Dreck 1 quasi.
Ja, weil.
Jetzt muss ich noch probieren, dass das geht. Und dann machen wir noch jetzt nochmal die Chance anrufen und diese CD auch zu gewinnen.
Genau.
Chris, sag dir mal eine Frage, die nicht allzu schwer ist, sonst kriegen wir keine Anrufe aus den Fingern.
Oh Gott. Ja, genau. Wie heißt das bekannteste Stück von Fitzgerald Kuss? Das wäre die Frage, ja?
Jo.
Wenn ihr es nicht wisst, Buben, schweigen, ja? So als kleiner Tipp noch. Ruft an unter der 0911 45. Das interessiert euch nicht, ob du nur die CD reinschiebst oder nicht. 0911 45 003 mal die 6. Ich wiederhole nochmal. 0911 45 003 mal die 6. Ihr braucht keine Angst haben, ihr seid nicht live auf Sendung. Wir nehmen euch dann,
wenn die CD funktionieren täte.
Ja.
Funktioniert weil sie nicht? Gerade tut sich hier nicht viel. Tut mir leid.
Dann verlosen wir sie erst rechts, wenn sie nicht
funktioniert. Das ist schade. Aber warte mal, das muss Modok gehen.
Ja, vielleicht musst du einen anderen Player nehmen.
Ja, mache ich doch schon die ganze Zeit.
Und ihr Tochter spielt ja da noch mit, ne?
Ja, das haben wir morgen ganz ist vergessen. Zum ersten Mal meine. Bin ich zum ersten Mal zusammen, sehr aufgeregt, zusammen mit meiner Tochter Lisa Sophie, die bei der Pfütze spielt. Und ich freue mich da sehr drauf. Wir haben schon feste geprobt. Hm. Und bin also sehr gespannt, wie der ganze Abend verlaufen wird.
Ja, also Sie sind ja schon jetzt ewig, kann man sagen, im Geschäft. Sind Sie denn vor den Auftritten eigentlich nur aufgeregt? Haben wir nur das Lampenfieber oder haben wir oder sagt man.
Selten mir mal morgens hängen, da habe ich es bestimmt.
Bitte? Nochmal.
Bei der blauen Nacht habe ich es bestimmt.
Okay.
Also, das ist ja immer so eine Situation, da ist immer so Laufkundschaft oder sowas. Ne?
Ja.
Also, da schieben sich oft die Massen durch die ganzen Veranstaltungsorte und das ist dann ein bisschen, ist schon ein wenig schwieriger.
Mhm. Ja, dann möchten wir uns recht herzlich bedanken.
Es war wie immer einfach viel zu kurz.
Ja.
Aber wir haben leider
schon unser Tag gefallen. Also gern wieder.
Komm gern mal wieder.
Ja. Vielleicht, Moment, vielleicht kommt man
ja. Ein Geschmarrn, das macht da nichts.
Eben ein bisschen ein Geschmarrn, ne?
Hat so, noch niemand was gesagt. Auch, wir haben Anruf, wir haben unsere CD losgebracht.
Ja, genau.
Mission accomplished, könnte man sagen.
Herzlichen Glückwunsch an Uwe Seifert.
Ja.
Aus Schweinau.
So. Ja, ne? Und jetzt, Chris, müssen wir lüften. Genau. Weil wir, ihr habt vielleicht gemerkt, Walter Neistegger war schon lange nicht mehr da und es ist hinter den Kulissen rattert's bei uns. Wir sind gerade dabei, ein neues Projekt aufzuziehen.
Mhm, schon seit Januar eigentlich.
Schon seit Januar sind wir heiß am Planen und am Schreiben und es wird, und jetzt aufgepasst, es wird eine Fernsehserie von uns geben.
Und zwar heißt die Südstadtgeflüster. Und wir haben dann ein Casting und zwar ist es angesetzt für den 24. Mai und 31. Mai, jeweils ab 12 Uhr. Bewerben könnt ihr euch auf
Facebook zum Beispiel.
Facebook, ja. Andreas,
also entweder facebook.com/schnickschnack, also S-C-H-N-I-G-G-S-C-H-N-A-G-G oder ihr könnt auch gerne eine Mail schreiben an art, also wie die Kunst, art.heels@gmx.de oder ihr schreibt, oder ihr, Chris, was machen wir? Das ist doch erst einmal, versucht's über Facebook und wenn ihr kein Facebook habt, dann ruft hier an. Nächste Sendung, nee, Quatsch, das geht nicht. Chris, wie machen wir's?
Nee, also es steht dann in die Zeitungen.
Es steht dann in den Zeitungen.
Das, ja, also wahrscheinlich im Sonntagsblitz. Nehme ich immer an und dann auf jeden Fall im Bamberger Raum auch. Da haben wir schon Gespräche geführt. Und nehmt einfach die Facebook-Seite, die ist ja offen, auch für die, die ist ja nicht gesperrt, sondern ja. Die kann man auch über Google erreichen. Informiert euch da über die Zwischenstände. Wir suchen Schauspieler und Komparsen. Ja,
allen genau. Alters, vor allen Dingen auch die älteren Fränkisch, Herrschaften.
Ja, auch die, also allen Alters, wirklich allen Alters. Also es ist keine Altersbegrenzung vorhanden. Und ja, wir freuen uns dann drauf, wenn wir euch am 24. Mai oder am 31. Mai sehen und euch casten können. Und
gerne auch uns über Facebook kontaktieren und fragen. Wir, also wie gesagt, man wird noch öfter hören. Hier kommt, klopft schon die nächste Sendung Onda Latina an.
Onda Latina.
Ich werde jetzt zum 1. Mai werde ich nochmal thematisch in die Kiste der Möglichkeiten greifen und ich habe uns einen Georg Kreisler herausgesucht, passend zum 1. Mai. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Das nächste Mal wieder und vielleicht sieht man den einen oder anderen beim Casting. Vielen Dank nochmal an Herrn Fitzgerald Kuss.
Ja. Vielen Dank, war echt schön. Vielleicht sieht man es ja beim Dreh.
Ja,
vielleicht kommen wir jetzt zusammen.
Schauen wir mal. Ja.
Schauen wir mal. Genau, viel okay. Spaß noch. Feiert oder protestiert noch schön, was auch immer ihr vorhabt. Und danach gleich Onda genau, Latina.
Wir freuen uns auf die nächste Sendung Onda Latina.
Steht schon bereit.
Dran.
Jetzt geht's los.
Tschüss.
Schön mit euch.